Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 21.
21.
Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute mein Partner in Crime wieder, Romme am Start.
Nicht, wie immer nicht. Jetzt wird's immer nicht. Ich freue mich erneut, ich freue mich immer, weil es geht um Fußball, es geht um die letzte Woche, es geht um geile Themen und ja.
Bro, eine Menge ist passiert.
Ja.
Wirklich eine Menge.
Was war da denn los?
Letzte Woche haben wir damit angefangen, zu sagen, dass Mino Raiola verstorben sei, dass es nur ein Gerücht ist. Das wurde dann dementiert von ihm selbst.
Und dann
kam tatsächlich die Nachricht.
Zwei Tage später?
Genau, dass er nun doch verstorben ist. Für die, die ihn nicht kennen, Superstar eigentlich in der Beraterszene.
Größter Spielerberater eigentlich des Fußballs oder einer der größten, definitiv. Genau,
also hier an dieser Stelle auch nochmal ein Rest in Peace.
Genau.
Und kurze Prayers für seine Familie.
Hast du aber mitbekommen, wer Nachfolger werden soll?
Nee. Du schon?
Ja.
Du grinst schon.
Ist gehandelt. Er soll und sein Sohn oder seinen Neffen oder so unterstützen. Nach Karriereende. Zlatan Ibrahimovic.
Wahnsinn. Ey, Zlatan wäre so nice, ne? Der wird gar nicht mit sich verhandeln lassen.
Doch, also wenn du diskutieren willst mit ihm, gibt es direkt einen Kick gegen den Kopf, aber nein, ja. Es ist tatsächlich in Gesprächen gewesen, angeblich, dass er dann der Nachfolger von Raiola werden soll.
Krass.
Unterstützen mit seinen Familienangehörigen irgendwie.
Ja, da bleibt halt die Frage, okay, was wird aus künftigen Transfers oder so die Deals, die gerade verhandelt wurden zuletzt? Beispielsweise in Haaland zu nennen.
Genau, wer schnappt sich dann die Spieler? Aber ich glaube, wie ich das mitbekommen habe, dass die eigentlich, die haben ja eine, und mit der Familie, glaube ich, hat er so eine Spielerberaterfirma gegründet gehabt und da sind halt mehrere tätig.
Ja, ich denke mir auch so, wenn das Raiolas letzter Wunsch gewesen ist, so dass so ein Transfer über die Bühne geht, dann werden die jetzt alles dran setzen auch.
Ja.
Aber wir hatten einige Highlights.
Genau. Woche. Also wie immer, Highlights der Woche starten wir. Und wir fangen an diesmal mit der Bundesliga. Bundesliga, was waren so die Highlights für mich? Dortmund-Bochum 3-4.
Zu Hause.
Zu Hause verliert der BVB. Sensationell gegen Bochum. Bochum schlägt diese Saison die Top-Teams der Bundesliga. Sichern sich somit den Klassenerhalt auch direkt gegen Dortmund, in Dortmund. Ja, großen Respekt, Hut ab. Dortmund, ja, sie sind ja schon Zweiter, sicher eigentlich. Und naja, noch nicht ganz. Sie können theoretisch, wenn sie jetzt alles verlieren, noch Dritter werden. Aber Champions League ist schon sicher, deswegen die Ziele wurden erreicht soweit.
Ja, soll erfüllt quasi.
Dann würde ich sagen, nicht Skandalspiel, aber was stark kritisiert wurde. Mainz gewinnt zu Hause 3-1 gegen den amtierenden Meister, den FC Bayern München. Deine Meinung dazu, zu dem, was so gesagt wurde, dass das nur halbherzig ist, dass sie nicht mehr richtig spielen?
Ja,
Magath hat sie stark kritisiert.
Genau, angeblich Wettbewerbsverzerrung.
Ja,
ich finde, das ist ein bisschen doll und der liebe Herr Magath sollte sich auch ein bisschen zügeln. Der ist noch nicht so lange jetzt dabei, so in dieser Saison,
Trainer,
dass er direkt so raushaut. Weiß
ich
nicht, fand ich schon ein bisschen
Also ich kann es verstehen, weil sie jetzt gegen Stuttgart spielen, das nächste Spiel, zu Hause. Und das ist halt ein direkter Abstiegskonkurrenz.
Ja,
ne?
Aber ist ja auch nicht so, als ob Mainz eine Gurkentruppe ist oder ob Bayern jetzt mit komplett 18, 20-jährigen Kader gespielt hat oder so.
Ja, gerade weil sie es nicht gemacht haben, ne? Deswegen ist es irgendwie noch überraschender gewesen.
Ja, aber weiß ich nicht. Dann wäre das nicht noch mehr Wettbewerbsverzerrung?
Ja.
Wenn die jetzt mit B und C Elf spielen?
Ich habe keine Ahnung, was da vorgegangen ist, aber ganz ehrlich, wenn ich Spieler von Bayern wäre und mal ein bisschen lockerer
spielen würde. Also
egal,
was du machst, die einen werden das sagen, die anderen werden das sagen.
Natürlich.
Spielst du mit deiner besten Mannschaft, werden die sagen, ja, Digga, das Ding ist doch schon gelaufen. Warum muss das jetzt sein, weißt du?
Ja.
Wenn du diese 6-0 abfertigst. Und wenn du halt mit nur so einer jungen Truppe spielst, wird genau das Gegenteil gesagt.
Ja. Ansonsten Highlight-Spiel für mich definitiv, weil es da auch um die internationalen Plätze geht, beziehungsweise europäischen Plätze, Europa League, Conference League, Champions League, ist die Überraschungsmannschaft aus dem Süden, aus Freiburg.
Ey, wenn Freiburg Champions League spielt, ne, ich dreh durch.
Wäre krank, wäre richtig geil. Was so ein kleiner Ort, kleines Team, wäre sensationell. Hoffenheim 3, Freiburg 4. Ja, Leipzig patzt, vielleicht auch mal, um auf die Tabellensituation ein bisschen einzugehen, Leipzig patzt, rutscht somit auf den 5. Platz, Europa League. Freiburg ist gerade 4. mit 1 Punkt vor Leipzig und 3 Punkten hinter Leverkusen.
Das Krasse an Leipzig ist, die haben die zweitbeste Tordifferenz, glaube ich, in der gesamten Liga.
Ja.
Und auf dem 5. Platz, theoretisch können sogar noch Union Berlin und Köln die einholen.
Genau, mit 52 und 51 Punkten. Auch der 1. FC Köln letztes Jahr gerade so gerettet. Dieses Jahr spielen sie um fast schon Champions League.
Man muss dem wirklich Credit geben. Sie
haben 3 Punkte auf dem Champions League Quali-Platz. Also muss man mal sich so vor Augen führen. Ne? Also Bundesliga noch definitiv sehr, sehr spannend, was die europäischen Plätze betrifft. Und am Ende des Tages eigentlich auch noch der Abstiegskampf mit Stuttgart, Bielefeld und Hertha BSC.
Ja, Hertha hat sich da so ein bisschen rausgekämpft jetzt nach 2 Siegen.
Ja, aber sie können trotzdem noch die Relegation. Ja. Wäre auch unangenehm, ne? Als nächstes Highlight aus Spanien, da war nicht viel los. Real Madrid wurde zum 35. Mal Meister in Spanien. Real Madrid, kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen.
Muss.
Genau, souverän 4-0 zu Hause gewonnen. Doppelpack Rodrigo. Das kommen wir auch nochmal später drauf zu sprechen.
Das sind immer dieselben Namen auf einem.
Und ansonsten in Italien war das Highlight. Neapel gewinnt 6-1 zu Hause gegen Sassuolo. Frust abgeschossen, weil sie sich aus der Meisterschaft geschossen haben.
Auf einmal können die 6 Dinger machen.
Ja, Faschisu. Ansonsten finde ich sehr, sehr spannend, und da ist auch einiges passiert, 2. Bundesliga. Der HSV ist auf einmal wieder da.
Ey, Bruder, ohne Sinn. Die spielen, ich wiederhole mich irgendwie jede Folge. Einmal ist es Inter, einmal ist es irgendwie ein anderes Team, jetzt der HSV.
Ja.
Warum müssen die mit den Gefühlen so spielen?
Ja, was für Gefühle. Ich glaube, als HSV-Fan hast du mittlerweile gar keine Gefühle mehr.
Also sagst du innerlich tot?
Innerlich halb tot, weil am Ende des Tages kommt es immer fast aufs selbe hinaus. Starke Phasen, brechen sie ein und verkacken es dann irgendwie. Sie können es noch schaffen und es bleibt auch noch relativ spannend. Aber mal so die Highlights. Bremen verliert zu Hause gegen Kiel nach 2-0 Führung mit 2-3. Darmstadt gewinnt souverän mit 6-0 gegen Aue zu Hause. Und Schalke gewinnt auswärts bei Sandhausen in der 90. Minute, hatte da der Zweitligagott Simon Terodde das Ding gemacht. Und ja, auf der anderen Seite Pauli nur unentschieden gespielt.
Also Stand der Dinge ist einfach, der HSV muss die beiden letzten Spiele gewinnen,
genau,
und hoffen, dass Darmstadt oder Bremen verlieren.
Genau.
Ein Spiel Minimum.
Wir werden nochmal am Ende ja auf die Highlights der kommenden Woche oder jetzt der anstehenden Woche drauf eingehen, und da sind dann 1-2 Spiele auch dabei,
ja,
die auch einiges versprechen können, dass es nochmal richtig spannend wird.
Eine andere interessante Sache war die Super League in der Türkei.
Mhm.
Dort hat sich Trabzonspor nach einem 2-2 gegen Antalyaspor, wo übrigens nur die Şahin Trainer ist,
ja, mit auch ein
33 Jahren.
Spannendes Projekt, Spielertrainer, ne? Er steht auch als Auswechselspieler immer
auf der Liste. Ja, genau. dort hat sich Trabzon die Meisterschaft gesichert nach 38 Jahren.
Krank.
Und da war die Hölle los.
Ich hab Videos gesehen.
Ja, das wurde auch überall geteilt. Ja. Die UEFA hat das geteilt. Richtig, richtig geile Meisterschaftsfeier. Was weniger schön war die Tatsache, dass die Fans das Spielfeld gestürmt haben.
Und auch gegnerische Spiele angegriffen haben.
Und das ist der Punkt. Weißt du, das überschattet das Ganze. Man weiß, okay, die Fans sind so ein bisschen sehr emotional.
Zu euphorisch.
Okay, aber das hat dann auch nichts mit Emotionen zu tun. Das einfach, das gehört sich nicht.
Nein, zumal du bist gerade Meister geworden, dann sollte dir alles andere als...
Warum kümmerst du dich um irgendein Gegenspiel? Also was juckt dich das in dem Moment?
Es ist ja auch jetzt irgendwie kein Derby gewesen oder sowas, ne? Also...
Ja,
deswegen.
Da war auf jeden Fall einiges los. Nach 38 Jahren auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle.
Aber sehr souverän auch diese Saison gewonnen, ne?
Das war schon klar. Also die meisten wussten, okay, Trabzon hat nach gefühlt 20, 25 Spieltagen wirklich die beste Punkteausbeute gemacht. Fener aktuell auf dem zweiten Platz.
Die waren ja auch weiter unten. Ne?
Genau, die haben irgendwie in ihren letzten 10 Spielen, glaube ich, 9 davon gewonnen, ein Unentschieden und das gegen Trabzon. Das heißt, die waren vorher aber auch nicht so gut.
Ja, ja.
Die haben sich gerade neu auf dem zweiten erkämpft.
Die spielen ja jetzt, glaube ich, auch gegen Beşiktaş, ne?
Genau. Ja, ey, nicht schlecht.
Istanbul-Derby.
Beşiktaş ist auf dem 6. Platz.
Mhm.
Und Galatasaray, der amtierende... Nee, nicht amtierende Meister, sondern Rekordmeister, sorry, das wollte ich sagen, ist auf dem 13. Platz.
Wahnsinn.
13. Platz.
Fast.
Ja, also ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich wieder ein Trainerwechsel bald und danach. Und die haben eigentlich einen ursprünglichen Trainer aus der Barcelona-Ecke.
Ah, okay, genau. Krass. Wusste ich gar nicht.
Der wollte da ein bisschen was verändern, hat dann zuletzt auch noch kritisiert, wie das so in der Türkei läuft. Und deswegen, ich weiß nicht, ist es schade. Umso mehr freue ich mich über einen Nuri Sahin, der mit seinen 33 Jahren wirklich bei Antalya mitten in der Saison auch übernommen hat. Die waren auch im Abstiegskampf. Jetzt sind die in der oberen Tabellenhälfte.
Kurze Frage. Könntest du dir vorstellen, dass Nuri Sahin in Zukunft vielleicht mal Richtung Dortmund-Bremen?
Auf jeden Fall.
In die Bundesliga?
Auf jeden Fall. Also Nuri Sahin ist wirklich ein ambitionierter Typ. Das hat man über seine gesamte Karriere hinweg gesehen. Der hatte nicht einen Fauxpas, Bro. Nicht einen einzigen Fauxpas in seiner gesamten Karriere.
Stimmt.
Er ist 33, er ist von jedem gemocht. Egal ob Türke, Deutsch, Deutsch-Türke, es juckt niemanden.
Er hat ja auch Erfahrungen gesammelt in seiner Karriere.
Genau.
In Dortmund, Real Madrid und so weiter.
Mit 16 Jahren, 17 Jahren damals ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. So. Und das, was er aktuell halt als Trainer on the fly gemacht hat, ist überragend. Die Typen feiern ihn. Sein Englisch ist gut. So, und er hat auch in einem Interview gesagt, ey, ich würde mal irgendwann gerne Dortmund trainieren. Er ist immer noch in Kontakt mit Jürgen Klopp.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, dass er ihn stark inspiriert
der hat.
Ihn,
ne? Genau, und der hat ihn vorher kontaktiert, bevor er quasi das Traineramt übernommen hat. Also die sind gut, weißt du? Und das ist auch geil an Klopp, ey, dass er immer noch sich so die Zeit für seine Schützlinge nimmt, so weißt du?
Ja.
Ja, mal gucken, wie sich das da entwickelt. Aber die Super League muss ich auf jeden Fall ein bisschen was überlegen, weil... So wie das da läuft, ich weiß es nicht.
Ja, könnte man mal so ein bisschen einen Talk überlegen, weil ihr habt ja mittlerweile jetzt mit Trabzonspor noch eine Mannschaft, die relativ stark geworden ist in den letzten Jahren. Die sind ja schon seit 2-3 Jahren jetzt langsam am Kommen.
Ja, und das ist halt das Ding. Du denkst, okay, jetzt kommt was, auf der anderen Seite gibt es die Ausländerregelung.
Ah,
die wird jedes Jahr verändert. Ohne Spaß, jedes Jahr wird die verändert. Danach ist das ganze Präsidium zurückgetreten.
Ja.
Danach ist das ganze Präsidium zurückgetreten. Wir haben mitten in der Saison die Suspendierung von irgendwie 16 Schiedsrichtern oder so bekommen. Darunter Junay Chaka, der mal in der Weltrangliste auf Platz 2 war oder so. Checkst du?
Ja, ist
krank. Europaweit, weltweit werden die heftig angesehen. In der Türkei reicht's nicht.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht, Wahnsinn. Man tritt sich die ganze Zeit auf die Füße.
Ja, damit wir aber auch nicht nur heute Super League haben.
Ja, doch, könnten wir eigentlich mal machen, eine Special Super League Folge.
Wenn der Bock drauf hat, sagt, schreibt uns gerne. Weitere Highlights nochmal kurz, um die Ligen abzuschließen. Premier League natürlich. Everton gewinnt zu Hause gegen Chelsea. Wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf bei Everton. Krass, dass man das überhaupt erwähnen muss mit dem Team, was sie haben. Chelsea schwächelt. Chelsea kann also somit auch noch den sicher geglaubten 3. Platz verlieren. Denn Arsenal gewinnt erneut auswärts. Auswärts in Anführungsstrichen, in London sind sie geblieben, aber bei West Ham 1-2, also 2-1 für Arsenal.
Ich glaube aber, das passiert nicht.
Und
Arsenal, Platz 4 ist immer Platz an der Sonne für sie.
Aber wär wichtig und gut, Champions League. Und Newcastle, Liverpool habe ich aufgeschrieben, weil es ein wirklich knappes, enges Spiel war, mit 0-1 für Liverpool. Das heißt, es bleibt oben spannend und eigentlich Platz 6 bis Platz 4, da kann noch ein bisschen was passieren, beziehungsweise ich sehe gerade, Man U hat schon 36 Spiele, also eher die Spiele,
ja, also
Platz 4, Platz 5.
Europa League.
Platz 4, Platz 5, Tottenham, Arsenal, wer wird sich den Champions League Platz sichern? Darum wird es gehen am Ende des Tages. Und damit wir das auch mal abschließen, die langweiligen Ligen, nein, Spaß, wir nehmen einfach mal gestern, wir haben heute Freitag früh, wir nehmen mal den gestrigen Tag zuerst, und zwar die Europa League, und gratulieren direkt vornherein der Eintracht Frankfurt zum Einzug ins Finale. Sensationell, gegen West Ham 1-0 gewonnen, zu Hause. was das für eine atemberaubende Kulisse war. Die Fans, unfassbar. Und ich würde auch schon sagen, mit dieser Leistung in der Europa League, was sie da gezeigt haben, ein verdienter Finaleinzug.
Ist ja nicht das erste Mal, dass Frankfurt in Europa so die letzten Jahre für Furore sorgt.
Definitiv, gerade allgemein die deutschen Mannschaften, die man auch ein bisschen nicht so auf dem Radar hat, in der Europa League zeigen die häufig, dass sie einen gewissen Spirit auslösen können, gerade durch die Fans, die sehr, sehr stark supporten.
Wollte ich gerade sagen. Und das mit den Fans, ne? Also falls wir Frankfurter Fans auch hier im Podcast haben,
ja,
wirklich Hut ab. Also ich glaube, das beflügelt so eine Mannschaft. Und gerade auf der europäischen Bühne, wenn du da auswärts mal oder heim, wie bei Barcelona, spielst und dann diese Frankfurter Fans vor der Nase hast, du denkst ja auch so, wow, was geht hier ab? Weil also, das hast du wirklich noch nie gesehen.
Genau, diese Szenen, die da abgelaufen sind nach dem Schlusspfiff, man hätte gedacht, die haben die Europa League gewonnen oder sind deutscher Meister geworden.
Also und jetzt brutal. Stehst du halt im Europa League-Finale.
Gegen
das Überraschungsteam schlechthin, ohne Spaß.
Glasgow Rangers.
Rangers.
Also Tradition gegen Tradition, wurde ja auch so gesagt. Herzlichen Glückwunsch an die Rangers. Die schlagen zu Hause Leipzig mit 3:1. Musst du auch erstmal machen. Leipzig, ein sehr, sehr starkes Team. War wahrscheinlich auch der Favorit vor dem Spiel. Aber die Rangers hochgekämpft. Die letzten Jahre wieder zurück in die erste schottische Liga. Zurück in den europäischen Top-Fußball.
Meisterschaft geholt.
Meisterschaft im letzten Jahr geholt. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, aber sie sind im Finale und könnten sich spätestens somit auch im Finale durch den Sieg einen Champions-League-Platz sichern.
Und wir
Frankfurt
reden,
übrigens auch.
Wir reden von Leipzig als Gegner, ne? Also das ist eine Champions-League-Mannschaft.
Ja, genau. Champions-League-Mannschaft, die mal auch Paris oder Manchester City
Kader,
das Leben schwer gemacht hat.
Der Kader ist überhaupt nicht zu vergleichen auf dem Papier. Also
auf dem Papier nicht, nein. Aber
Leipzig hat da eigentlich den mehr als dreimal so teuren Kader. Und dass die dann 3-1 abgefertigt werden von so einer Mentalitätstruppe, das
auch,
ist schon
genau,
ganz krass.
Mentalität, Stadion, Fans. Wir haben es jetzt die Spiele gesehen. Wir kommen gleich noch zu den nächsten Spielen, und zwar in der Champions League, was so eine Fankultur oder einfach Fans auslösen können und wie viel Prozent du nochmal auf deine 100% on top bekommst, einfach durch die Atmosphäre im Stadion.
Und man muss halt sagen, für Leipzig wäre es ein wichtiger Finaleinzug gewesen, um sich vielleicht den Champions League-Platz zu sichern, der ihn jetzt von Frankfurt,
der jetzt
Freiburg
ihn streitig macht. Genau. Wir gehen mal rüber. Ich glaube, darauf warten wir auch unbedingt. Wir gehen zur Champions League. Champions League Halbfinale. Erstes Spiel war Villarreal gegen Liverpool.
So, ich glaube, da hast du ein bisschen was einzuräumen, Kollege.
Ich habe was einzuräumen.
Villarreal, Freifahrtschein und so eine Geschichten hier.
Ja, wieso? Souverän 3:2 hat Liverpool gewonnen.
Ja. Wir hatten ja im letzten YouTube-Video, da hatten wir so eine Debatte. Okay, wir haben zwei Rollen zufällig zugeteilt. Du hast Man City bekommen,
genau.
Ich habe Liverpool bekommen.
Richtig.
Und dann ging es auf Teufel komm raus, diese Rolle einzunehmen und zu verteidigen. Das heißt, du lässt dich auf keinen Kompromiss ein, egal was der andere sagt. Dein Team ist das Bessere so.
Richtig.
Und da hast du gegen mein Team, in Anführungsstrichen, Liverpool geschossen, indem du meintest, ja, die haben aber auch einen Freifahrtschein in der Champions League bekommen.
Ja.
Und gerade nach der Leistung von Villarreal, gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, musst du das ein wenig revidieren.
Ja, ich musste ja in der Situation. Jetzt rein neutral betrachtet, deswswegen habe ich auch auf Villarreal getippt und dann einen Dönerteller gewonnen gegen dich.
Ach.
Dönerteller. Klar, man muss zugrunde gelegt hatte ich natürlich das Hinspiel in Liverpool, 0 Torschüsse Villarreal. Mir war klar, dass sie mit den Fans im Rücken in diesem kleinen Hexenkessel anders auftreten werden. Und ich habe zum Bekannten von mir gesagt, wenn Liverpool Schwierigkeiten kriegt, ist es, weil Villarreal früh ein Tor schießen wird. So war es dann auch. Dann steht es auf einmal 2:0 zur Halbzeit und alles ist drin.
Die haben die festgenagelt.
Ja.
Alter, das war nicht normal. Naja, Thiago hat mit echt zwei linken Füßen gespielt und die gesamte Mannschaft, die haben keine Ballstaffetten, nichts gehabt.
Die haben sich extrem einschüchtern lassen von der Atmosphäre, glaube ich auch. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat da einen guten Job in der Halbzeit gemacht. die richtigen Worte gefunden, weil sie dann danach aufgespielt haben, haben das Spiel an sich gerissen und dann auch souverän das Spiel sogar komplett gedreht, 3-2.
Ein Spieler bei Liverpool, wo du gesagt hast, der Typ war unnormal wichtig oder es war wichtig, dass er aufgedreht hat für den Sieg. Bei mir ist es Luis Diaz.
Luis Diaz würde ich jetzt, hätte ich jetzt auch als erstes im Kopf gehabt, der für sehr viel Gefahr sorgt.
Bro, und er ist so viel am Laufen und überall und egal wo er am Ball ist, es scheint gefährlich zu sein, so weißt du?
Man muss ja auch mal kurz sagen, es ist einer der schnellst eingeschlagensten Transfers, die es, glaube ich, in den letzten Jahren gab, weil er wurde in der Winterpause geholt und er spielt, als wenn er seit 3 Jahren unter Klopp spielt.
Ja, und auf dem elitären Niveau, so weißt du. Also wir hatten sicherlich einige Transfers, wo man sagen könnte, okay, die sind eingeschlagen,
genau,
aber
weil
keiner
er kommt,
schlägt auf dieser Ebene so ein.
Genau, er kommt nämlich jetzt nicht aus der Top-Liga, sondern er kam jetzt vom FC Porto, klar, auch ein guter Verein, eine gute Mannschaft, aber man hätte auch vermuten können, okay, ist dieser Schritt ein Schritt zu hoch, aber überhaupt nicht.
Unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, Liverpool ist zu Recht im Finale.
Definitiv.
Viele haben sie auch schon vorher als Favoriten gesehen. Das kann man halt immer noch vertreten tatsächlich.
Klar.
Wir haben aber kein englisches oder spanisches Finale im Champions-League-Finale,
yes,
sondern
ja,
ein englisch-spanisches, weil sich Real Madrid gegen Man City
mit?
Doch noch durchgesetzt hat mit einem 3-1.
Und ich,
Bro,
es ist wirklich unbeschreiblich, wie doll man an dieses Wunder glauben kann und es dann zum dritten Mal in Folge schafft, eine geglaubte Niederlage im Sinne vom Ausscheiden schafft, zu drehen.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, beim ersten Sportstudio hatten wir
ja
das Thema Champions League aufgegriffen.
Ja.
Und da sollte jeder so seine Favoritenrolle quasi einem Team zuweisen. Ich will nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es schon gesagt.
Ja. Ich war ja nicht da, sonst hätte ich es auch gesagt.
Ich meinte ohne Spaß. Okay, City wahrscheinlich auf dem Papier mitunter, wenn nicht sogar die beste Mannschaft der Welt. Okay, von der Qualität an Spielern, die sie haben,
ja,
könnte man das argumentieren.
Ja.
Ich sage nicht, ich argumentiere das, ich sage nur, man könnte es vertreten.
Also es wäre jetzt nicht irgendwo aus der Nase gezogen, wenn man diesen Namen nennt.
Genau. Dann spielst du zuerst gegen PSG, okay?
Mhm.
Wahrscheinlich die Mannschaft mit am meisten Talent vorne drinne sowieso.
Ja.
Und allgemein einfach, weiß ich nicht, es sprudelt einfach aus der Mannschaft, so viel Talent.
Ja.
Die kickst du raus. Aber wie? Nach einem Comeback.
Mhm.
Dann hast du wen? Chelsea.
Der amtierende.
Amtierender Champions-League-Sieger.
Ja.
Was passiert? Haust du weg.
Haust
auch
weg.
Comeback-mäßig noch im zweiten Spiel.
Im zweiten Spiel, ja.
So. Dann spielst du halt gegen City.
Erstmal das Hinspiel war schon, Geschichtsbücher kann man schon sagen eigentlich, gehörte mit rein. Ja.
Ja, die haust du, du verlierst erstmal 4-3,
ja,
muss man sagen. Und dann haust du sie in einem Comeback, nachdem du 0-1 hinten bist,
wir haben
innerhalb
das,
von 2 Minuten.
Leute,
und
wir haben das zusammen geguckt und dieses Spiel hatte eine gewisse Grundspannung schon. Es war die ganze Zeit, es waren jetzt nicht riesen Highlights dabei, es war aber immer so, man hat gemerkt, es ist irgendwas in der Luft, also es ist einfach eine gewisse Spannung, Nervosität, aber auch, genau dieses Champions-League-Feeling war da.
Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass sie raus sind. Einfach,
nein,
das ist so verrückt,
nicht
wie im Film.
Wir haben es stand 1-0 für City und es war irgendwie 88. Minute und wir haben uns angeguckt und dachten so,
na, komm jetzt noch eins,
ja,
komm,
aber
komm.
Sie werden noch ein bisschen so Nachspielzeit haben, es war klar, dass es irgendwie 4 bis 6 Minuten Nachspielzeit geben wird und wir wussten, ja, nein, ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und dann.
Und das ist verrückt, dass man das sagt, weil dein Gegner ist Man City. Du
ja
spielst nicht gegen irgendwie einen Zweitdrittligisten.
Auch ein Guardiola sagt, es war ja nicht so, dass wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten an die Wand gespielt wurden. Dass Chancen über Chancen war und wir gesagt haben, na gut, dann ist irgendwann einer reingegangen. Sondern City hatte das Spiel nach dem 1-0 in der Hand. Ganz klar in der Hand. Grealish
Gündoğan nur 44 Sekunden gebraucht, um einen Akzent zu setzen, genau, nach seiner Einwechslung.
Richtig. Bernardo. Aber Grealish, muss man auch sagen, hätte das den Sack eigentlich 2-3 Mal zumachen können, müssen.
Es war aber auch teilweise sehr stark verteidigt, muss man. Also es war jetzt ja, nicht unvermögen.
Courtois auch wahnsinnig, ne? Was der da noch rausgeholt hat. Und dann kommt ein junges Talent namens Rodrigo.
Ich will nicht sagen, ich habe es gesagt, aber Rodrigo habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht, warum der Typ so doll im Schatten von Vinicius steht. Vinicius, gar keine Frage.
Ja.
Top-Talent, hat sich diese Saison bewiesen, spielt überragend. Ja. Er ist der One-Two-Punch mit Benzema, ich verstehe das.
Definitiv.
Aber die Leute müssen endlich mal Rodrigo sehen. Der Typ hat sich so krass entwickelt.
Ich glaube, das ist die Konstanz, die noch einige sich wünschen, aber...
Ja, aber wie konstant willst du spielen, wenn er Valverde rechts außen spielt, naja, wo du eigentlich spielen
ganz
sollst?
Ganz kurz, er hat sie zur Meisterschaft geschossen und ins Champions-League-Finale geschossen.
Ja, okay, Meister wären sie auch so gewesen. Ne?
Ja, aber eigentlich kann man das trotzdem so sagen, weil 2 Spiele in Folge, Doppelpack.
Ich finde es einfach nur geisteskrank. Und ich habe es dir auch im Spiel gesagt, als wir es geguckt haben. Real hat einfach 4... Weltklasse-Brasilianer im Team.
Und nochmal, ja, und nochmal auch vielleicht auf unseren Fußballschnack YouTube und auf das Video einzugehen, wo du gesagt hattest, Gewinn City kommt erstmal ins Finale, weil man geht eigentlich immer mit dem Siegerteam. Und das Siegerteam ist Real Madrid, die letzten beiden Spiele schon gewesen, die letzten Jahre gewesen. Und Fun Fact, jetzt fürs Finale, wo auch Liverpool viele als Favorit sehen, einfach spielerisch. Real Madrid stand 7-mal im Champions-League-Finale. Wie oft hat Real Madrid gewonnen?
Weiß ich nicht.
7-mal. Sie haben jedes Champions-League-Finale gewonnen. Und ja.
Ich habe auch noch eine Statistik dazu, wenn ich mich nicht irre. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, Real Madrid war in den letzten 14 Jahren 10-mal im Champions-League-Halbfinale.
Ja, genau.
Und man muss sich das mal vor Augen halten. Dieses Team, natürlich hat es Stars, natürlich hat es die finanziellen Mittel und ein Cristiano Ronaldo und Co. damals gehabt und sonst was. Aber genau diese Saison oder ja letzte Saison und sowas hat man gesagt, okay, die Spieler werden langsam alt und danach legen die einfach alle nochmal einen Gang zu. Ein ja. Modric ist mit seinen 62 total. Jahren immer noch geisteskrank in seiner ja, Prime.
Benzema mit 46.
So. So, weißt du?
Weiß nicht, aber sie holen auch junge Spieler oder talentierte Spieler immer wieder für gutes Geld. Also wenn man sich mal die Transferpolitik anguckt.
So, und da die Synergie zu finden. Ne?
Genau, sie holen Spieler teilweise für so, ich sag mal so zwischen 15 bis 40 Millionen, was in der heutigen Zeit noch super günstig ist. Und sie verkaufen alle teurer. Also sie machen, und diese Spieler bleiben nicht jetzt 1-2 Jahre, sondern die hast du da teilweise 3-5 Jahre und verkaufst sie dann immer noch teurer. Ja. Also Real Madrid schafft es wirklich, sein Transfer Aufkommen in den meisten Fällen, ja, gibt es auch Ausnahmen bestimmt, sehr, sehr gut auszuschöpfen und umzusetzen einfach in dem, was die Spieler dem Verein an Erfolg mitbringen.
Eine Sache noch, war es für dich das beste Hin- und Rückspiel in der Champions League K.O.-Runde, das du gesehen hast?
Ja, ich kann mich an keine 2 Spiele erinnern, die so gut waren oder sind wie dieses.
Weißt du, was für mich ein bisschen heraussticht, gerade bei ja. diesem Duell? Es war nicht dieses, du hattest in dem ein Spiel das eine Team, was krank gespielt hat und 3-1 oder so erspielt hat und im Rückspiel ein 4-0 kassiert hat.
Genau, nicht so dieses, einseitig nicht so diese extreme Wende, wie jetzt genau. Zum Beispiel bei Liverpool gegen Barca, das oder gegen damit. Barca Paris.
Genau. Sondern du hattest wirklich beide Spiele Kopf an Kopf bis zur letzten Sekunde. Genau. Alles war relevant.
Man wusste bei beiden Spielen, oder man hat es gemerkt oder gesehen, es sind Nuancen und es sind einzelne Momente oder einzelne Spieler, die entscheidend sind dann.
Und eins will ich noch sagen, falls Real Madrid in der Lage ist, dieses Champions-League-Finale für sich zu entscheiden und den Titel zu holen, ist es für mich der greatest Run jemals in der Champions League zu einem Titel.
Ja, und ich möchte noch mal kurz was zu Carlo Ancelotti auch sagen. Nachdem er ja 5 Titel in 5 europäischen Ligen gewonnen hatte zuvor, ist er auch jetzt der erste Trainer, der es geschafft hat, 5-mal im Champions-League-Finale zu stehen als Trainer.
Echt verrückt. Er ist verrückt. Und wie sah er aus? 88. Minute?
Er hatte diesen Emoji, habe ich gesehen. Eine Augenbraue so hoch und so geguckt. So beim 1-1, er guckt so nach dem Motto so, dein Ernst, jetzt erst? Aber er hat dem Team vertraut. Und das wurde in der Vergangenheit ja auch sehr oft kritisiert an ihm, dass er immer zu lange gewartet hat. Oder
ich finde auch, da hat er auch, also guck, ich glaube, das war so ein etwas glücklich.
Welche Einwechslungen waren die besten von ihm? Er hat ja das 6-mal gewechselt.
Ja, Rodrigo auf jeden Fall. Kamavinga hat die Lücke, die Modric und Kroos hinterlassen haben, und Casemiro hat einfach komplett alleine
geschlossen. Er hat, glaube ich, 5 bis 10 Minuten erstmal gebraucht, um reinzukommen. Genau. So ein bisschen.
Aber du hast direkt gesehen, er ist ein Tick dynamischer als alle anderen. Er kann das Tempo anziehen. Wahnsinnig
dynamisch. Erinnert mich so ein bisschen auch an Renato Sanchez, so, was die Dynamik nach vorne angeht.
Ist schon klasse, wirklich.
Aber er hat auch ein starkes Zweikampfverhalten.
Er
ist Linksfuß, was vielleicht auch nochmal interessant ist. Also, und sie bauen ihn Step by Step auf. Sie schmeißen ihn nicht rein und erwarten von 0 auf 100, sondern sie bauen ihn auf neben den großen Namen Casemiro, Kroos, Modric. Man sieht, er lernt. Er lernt viel von denen. Und er wird Real Madrid auch noch viel Glanz, glaube ich, bescheren in den nächsten Jahren. Mit seinen 19 Jahren, ne?
Genau. Und ansonsten, Real Madrid hatte ja nicht die besten Auswechselspieler. Also, die haben da irgendwann Denver von Haus des Geldes eingewechselt. Vallejo in die Innenverteidigung.
Also Vallejo, ja.
Die haben schon das Maximum ausgemacht.
Ja.
Aber ich würde sagen, Romario, wir haben uns ein wenig in Rage geredet hier. Kommen wir zum Spiel, was du vorbereitet hast.
Mein Spiel ist, mir ist gestern echt gar nichts Geiles eingefallen, dachte ich. Ob es geil ist, weiß ich nicht. Ich bin dann mit Top oder Flop. Welcher Youngster hat die größere Karriere vor sich?
Okay.
Und da kommen wir gleich zu einem Spieler unter anderem, der mit oder verantwortlich ist für Real Madrids Erfolg. Und auf der anderen Seite vom direkten Konkurrenten ein Spieler, der auch auf der gleichen Position spielt. Ansu Fati gegen Rodrigo.
Oh.
Weil ein Vinicius wäre jetzt, glaube ich, zu klar gewesen, aber ein Ansu Fati gegen Rodrigo.
Das ist sehr, sehr schwierig.
Wer hat die größere Karriere vor sich? Ansu Fati verletzt, glaube ich, zurzeit.
Ja, der hat ein Comeback gemacht, sogar letztens.
Ah, ja.
Also, was Barcelona über ihn denkt, das wissen wir alle. Was der Präsident letztens da geäußert hat und so. Superstar? Nee, wir haben unseren Superstar so mäßig. Ansu Fati hat die größere Karriere vor sich. Und das liegt nicht nur an ihm oder nicht nur daran, dass Rodrigo weniger Potenzial hat, in Anführungsstrichen, sondern ich glaube auch der Umstand, dass Vinicius ein Rodrigo ständig überschatten wird.
Also du sagst, wenn Rodrigo wechseln würde, wo er dann der Mittelpunkt wäre, könnte er an Ansu Fati vorbeiziehen.
Er könnte. Das Ding ist, was Rodrigo bewiesen hat, ist, dass er in wichtigen Momenten da ist. Okay?
Ja.
Und als Einwechselspieler ständig Akzente setzen kann.
Ja.
Aber das hat er jetzt in ein paar Spielen nur bewiesen. Das heißt, kann er das langfristig machen? Kann er konstant so spielen? Was passiert, wenn er 90 Minuten spielt und so? Mhm. Und auf der anderen Seite hast du einen Ansu Fati, der sehr, sehr jung auch ist, Spielpraxis dadurch früh gesammelt hat, aber der halt auch immer wieder verletzungsanfällig ist. Es ist riskanter, mit Ansu Fati, glaube ich, zu gehen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ich gehe mit ihm.
Okay, ich wäre mit Rodrigo tatsächlich gegangen. Einfach aus dem Aspekt, dass Ansu Fati so jung schon viel Verletzungsprobleme hat, dass das meist sich dann durch die Karriere zieht.
Barca hat halt, wenn ein Dembélé wechselt oder so, er wollte jetzt bleiben angeblich,
ja.
Falls so ein Typ wechselt, dann gehören ihm die Außenbahnen. So,
ja, weißt du, definitiv.
Und Rodrigo wird jemanden vor sich haben.
Er wird auch aufblühen, glaube ich.
Aber
deswegen
geiler
beides,
Vergleich.
Beides sehr, sehr starke, talentierte junge Burschen. Dann komme ich zum nächsten Vergleich. Und da haben wir einen deutschen Vergleich und auch ein spannender Vergleich. Für mich, ich habe da schon klar meinen Favoriten. Ich glaube, du hast ihn auch, aber trotzdem für viele ein Diskussionsthema. Wir haben einmal Jamal Musiala gegen Florian Wirtz. Echt? Ich hätte jetzt gesagt, nee. Ganz klar, für dich.
Echt?
Ja.
Weißt du, das Ding ist, eigentlich Wirtz.
Was, nicht eigentlich.
Ja, aber Kreuzbandriss, ne?
Ja, aber ganz klar, Florian Wirtz.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Wirtz ist so ein Spieler, du weißt nicht, ob er fruchtet woanders. Er muss zu Bayern wechseln, damit er eine geile
Florian
Karriere
Wirtz
hat.
Spielt.
Wenn er irgendwo anders hingeht, in England, ey, kann er auch direkt
Florian
untergehen.
Florian Wirtz ist einer fast schon Top 3 der besten Talente der Welt.
Kollege, ich weiß das.
Ja.
Ja,
und er
aber
ist auch
Musiala ist jetzt kein schlechter Spieler und er ist so ein Typ, er ist
aber
in England ausgebildet worden, so mäßig. Er hat Deutschland jetzt seine Praxis gesammelt und wenn er jetzt irgendwo hingeht, ich glaube, er findet schon eher den Draht zu einem neuen System, zu einem neuen Land, zu einer neuen Sprache, zum Essen, zum Wetter, das sind ja viele Faktoren. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass wenn ein Wirtz irgendwo hinwechselt außerhalb, dass er sich beweisen
aber
kann.
Aber an wen erinnert dich Wirtz so ein bisschen? Kai Havertz, würde ich sagen. Ne?
Ja, tut es.
Ja.
So,
aber
Kai Havertz hat jetzt auch bei Chelsea lange Zeit nicht gut gespielt. Er hatte halt das Glück, dass er so eine Götze-Momente ständig hatte, wo er so ein geiles, wichtiges Tor gemacht hat im Finale.
Apropos
hier und
Götze,
da.
Er wechselt vielleicht zu Benfica Lissabon.
Krass. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, Musiala hätte es einfacher. Aber ich sehe Wirtz eigentlich besser. Ich gehe mit Wirtz, Mann.
Ja.
Wirtz ist eigentlich, was er eigentlich, Wirtz ist besser.
Wirtshaus. richtig flach. Ich gehe auch mit Florian Wirtz. Ich finde ihn wahnsinnig stark, brutal, keine Ahnung. Was
und
der
er ist
Junge
ja
in dem
auch
Alter
erst
macht.
12, ne?
Ja. Er ist, Teenie-Disco darf er jetzt. Gefühlt. Wow. Aber wirklich ein großes, großes Talent allgemein. Überleg dir, Musiala und Wirtz in der Nationalmannschaft?
Ja.
Doppel-10 musst du da spielen.
Ja.
Günaydin, sagt er. letzter Vergleich finde ich auch sehr interessant. Da haben wir einmal zwei zentrale Mittelfeldbrocken. Gravenberg gegen Camavinga.
Ey, ich habe vorhin dran gedacht, als wir über Camavinga geredet haben.
Weil, also ich hatte erst überlegt, den Tchouaméni oder so, wie er heißt, von Monaco.
Ja.
Dafür spielt er aber noch zu wenig internationalen Fußball. Um den zu vergleichen, da wäre das relativ klar. Aber ich finde Gravenberg und Camavinga sehr, sehr interessant, den Vergleich.
Ja, also ich denke auch, dass man die auf jeden Fall miteinander vergleichen kann.
Ja.
Die sind so, ich sag mal einfach Spielstil Pogba.
Mhm.
Das ist für mich so die, wo ich so sagen würde, okay, ein Profi-Vergleich, ne? Also so ein Star-Vergleich, ist das für mich so gängig.
Ich glaube, Gravenberg hat noch ein bisschen mehr diesen Führungsstil in sich.
Gravenberg, ich weiß nicht, hast du dir mal ein paar Spiele angeguckt? Er sieht ehrlich aus wie Pogba, wie er den Ball streichelt mit seiner Größe, wie er den Ball abschirmt und so, wie dynamisch er trotzdem ist, im Dribbling auch eins gegen eins suchen kann.
Aber er hat mehr so schon diese Leader-Mentalität, finde ich, als ein Camavinga. Camavinga sieht noch sehr jung aus, sehr teilweise ein bisschen unsicher sogar. Und Gravenberg strahlt schon so eine richtige Souveränität aus, ne? Also so, ey, ich bin hier der Chef im Mittelfeld.
Ja, das Ding ist halt, Camavinga hat sich aktuell gut bewiesen bei Real Madrid in seiner Debütsaison für Real, dass er von der Bank
immer
kommt.
Raus. Ja.
Immer eine Option ist für Ancelotti.
Mhm.
Jemand, auf den er vertrauen kann, wo er weiß, ey, er ist jung, aber das interessiert mich gerade nicht.
Und
er ist ein guter Spieler, Punkt, so, weißt du?
Und ich wollte gerade sagen, du spielst bei Real Madrid. Ne?
Genau.
Also, das muss man ja auch berücksichtigen.
So, das Ding ist halt einfach, bei Gravenberg, er hat halt noch nicht bei einem Top-Club in dem Sinne gespielt. Ajax auf jeden Fall für mich persönlich ein Top-Club.
Ja.
Aber halt kein Fünf-Sterne-Verein in dem Sinne.
Nein, aber
hat da echt mehr gerissen bislang. Ich find Gravenberg auch finde ihn interessanter, ehrlich gesagt. Ich gehe mit Gravenberg.
Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich finde es übertrieben spannend. Ich würde es besser, glaube ich, einschätzen können, wenn ich sage, ein Camavinga spielt auch regelmäßig von Anfang an und immer viel 90 Minuten Spiele, weil dann kannst du, glaube ich, dann kann man wirklich genau sagen.
Und er ist ja nicht umsonst gewechselt. Ich glaube, 31 Millionen hat Real da für seine Dienste bezahlt.
Aber überleg mal, 31 Millionen, das ist trotzdem noch relativ wenig.
Ja, Marktwert 55, ne?
Ja.
Ich will nur Gravenberg bei Bayern sehen, um zu sagen, okay, wie macht er sich bei einem Top-Club? neben einem Kimmich zum Beispiel, so, wie kann er da den Motor spielen?
Er wird auch besser einschlagen als ein Renato Sanchez als Beispiel, das glaube ich schon definitiv, aber...
Ja, die Ausbildung ist auch eine ganz andere, glaube ich.
Ja, und auch dieses Sprachliche, ist es nicht so weit weg, Holland, Deutschland, das ist so ne, ein bisschen
geiler heimischer. Vergleich auf jeden Fall.
Okay, dann würde ich sagen, war es das von unserem Spiel und kommen wir zu unserem Hauptthema. Liebe Grüße an Wes, der uns so ein bisschen... oder Wes und Herb, die uns so ein bisschen inspiriert haben bei der Suche nach einem Hauptthema. Weil wir, ja, Sportstudio steht bald wieder vor der Tür. Könnt ihr euch schon mal im Kalender notieren. Und da wollten wir jetzt nicht uns die Themen wegnehmen, so kurz vorher. Haben aber ein Thema gefunden, und zwar Paris Saint-Germain. Der ewige Prinz im Königshaus, habe ich als Überschrift.
Nicht schlecht.
Weil Prinz... Prinzen sind ja eigentlich immer diejenigen, die irgendwann zum König werden. Und es stellt sich die letzten Jahre und auch wieder diese Saison die Frage, wird Paris es jemals schaffen, diesen Step zu machen, dass sie konstant und dauerhaft um die Champions League mitspielen? Weil jetzt, wir brauchen nicht über den Ligatitel sprechen. Das ist mit nach gefühlt 15 Spieltagen schon entschieden. Und sie haben nicht mal souverän gespielt in der Liga mit 24 Siegen, 7 Unentschieden und 4 Niederlagen. 79 zu 34 Toren, also relativ viele Tore geschossen, aber auch relativ viele Tore kassiert. Ne? Also auch in der Liga ist es jetzt keine königliche Leistung.
Es gab Partien, da waren sie tatsächlich wirklich sehr anfällig und dann, Probleme gibt es halt überall, ne?
Also, ja, also genau. Und dann stellt sich halt auch die Frage, wo muss die Reise hingehen? Was muss passieren? Wir gehen aber erstmal, glaube ich, auf die aktuelle Situation so ein bisschen ein. Noch neben der Liga, Champions League aus gegen Real Madrid, hatten wir vorhin schon gesagt, im Achtelfinale. Davor das Jahr, glaube ich, auch im Viertelfinale, wenn ich mich recht entsinne, rausgeflogen. So. Davor Finale, verloren gegen Bayern. Das war so eigentlich einer der stärksten Saisons von Paris in den letzten Jahren. Letztes Jahr aber auch nicht Meister geworden. Also sie haben immer wieder diese Anfälligkeiten, wo man sagt, wow, okay, wie geht das mit so einem Team, mit so viel Budget, mit so viel Hype?
Ja, ich kann dir das einfach sagen. Also erstmal, dein Titel, echt fresh.
Danke.
Ich dachte, Prinz hast du irgendwie an Parc des Princes angelehnt.
Geht
wo
auch.
Sie halt spielen.
Ja, geht natürlich auch.
Ja, also wo die Probleme liegen, ist für mich ganz klar, du hast zu viel Namen und zu wenig Mentalität. Und gerade wenn man sich die aktuelle Champions-League-Saison anguckt, Mentalität gewinnt diese wichtigen Spiele. So genau diese Partien, wo du die letzten 10 Minuten noch was rausholen musst, werden von den Mannschaften mit A, mehr Erfahrung oder B, mit mehr Mentalität gewonnen.
Also,
und das siehst du bei den ganzen Comeback-Wins von Real Madrid, auch gegen Paris, aber auch zum Beispiel bei Liverpool, die einfach in der zweiten Hälfte eine komplett im Kopf ausgewechselte Mannschaft haben. So,
ja,
weißt du?
Und das Problem ist, mir fehlt so eine gewisse Konstanz, obwohl sie auch also auch hinsichtlich des Kaders, weil dann immer wieder optimiert wird, aber diese Spieler schlagen nicht sofort ein.
Ich sehe da auch deutliche Lücken, ehrlich gesagt.
Genau, also es gibt Konstanzen hinsichtlich der Spieler, wenn ich jetzt sage, Marquinhos als Beispiel, Verratti als Beispiel.
Und Mbappé.
Mbappé, Neymar kann man fast auch schon sagen, gefühlt. Ja. Kimpembe vielleicht noch und...
Ja, aber Kimpembe ist für mich auch kein Elite-Verteidiger.
Dann wird's auch dünn. Nee, genau.
So, und das Ding, so du hast auf den... Guck, deine erste Elf ist nice, ist okay, ist gut. Die zweite Elf oder Spieler, die Akzente setzen sollen, die gibt es nicht. Du kannst nicht ständig darauf hoffen, dass ein, keine Ahnung, Di Maria mit seinen 34 Jahren immer noch irgendwelche Akzente setzt oder dass ein Mauro Icardi plötzlich einen guten Fußball spielt, weil der spielt keinen guten Fußball.
Nein.
Im Mittelfeld hast du einfach Lücken... weil du nur ein Verratti hast. Du hast wirklich nur Verratti und Verrattis Potenzial, Spiele zu entscheiden, hält sich auch in Grenzen. Er ist ein Typ, den kannst du in eine funktionierende Mannschaft tun und er wird bei jedem Verein der Welt denselben Fußball spielen, weil er einfach so ein Dynamo ist.
Er macht seinen Job,
ein Motor, Zweikämpfe gewinnen, Ball verteilen. Aber er ist kein
nicht der Spieler,
Luka Modric oder genau. Iniesta, wo du sagst, Digga, der kann ein Spiel einfach mit einer Aktion komplett auseinandernehmen.
Genau, das fehlt so ein bisschen. Um vielleicht nochmal so drauf einzugehen, was sind so voraussichtlich die Abgänge? Also was schon eigentlich klar ist, wird Di Maria wird gehen, Julian Draxler wird den Verein verlassen. Es soll Paredes auch gehen. Und klar, der große Star Kylian Mbappé. Aber wir hatten jetzt gestern ein Gerücht, dass wieder eine Vertragsverlängerung stattgefunden hat. Was aber auch direkt wieder dementiert wurde.
Genau, seitens Fabrizio Romano, für die Leute, die ihn nicht kennen. Er ist so der Go-To-Guy, der Transfers entweder dementiert oder bestätigt.
Eigentlich, bei ihm weiß man eigentlich, dass er relativ nah dran ist an den Quellen und relativ sicher ist, was er sagt. Und was im Gespräch ist als Neuzugänge, bis jetzt, Paul Pogba und Rafinha von Leeds United. Das sind so die beiden, die kommen könnten.
Wo ich sage, sehr, sehr guter Ansatz. Rafinha spielt bei Leeds wirklich eine der wichtigsten Rollen, gerade nachdem ihr Stürmer auch die ganze Saison über anfällig war oder ausgefallen ist, hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Paul Pogba, ein Franzose, das heißt Akklimatisierung, bla bla bla, das wirst du nicht haben, der wird da reinkommen und direkt frischen Wind reinbringen. Und er ist so diese,
man hat die
er ist
Hoffnung.
Das Ying zum Yang von Verratti, weißt du?
Man hat die Hoffnung und ich glaube, das könnte auch passieren, dass er aufspielt wie in der Nationalmannschaft. Und dann
ich hoffe
hast
natürlich.
Du da einen wirklich sehr, sehr starken Fußballer dir reingeholt. Ein Messi soll bleiben, ein Neymar soll
gar
bleiben.
Also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der sagt, Messi spielt scheiße, Messi muss weg. Neymar ist verletzungsanfällig, er ist zu hochnäsig, er muss weg. Der hat keine Ahnung vom Fußball. Es gibt auf der Welt nur 6, 7, 8 Spieler, wo du dir als, egal was für ein Fan du bist, wo du dir wünschst, diesen Typen bei dir zu haben. Koste es, was es wolle. Ja. Vielleicht nicht 135 Millionen Jahresgehalt wie bei Barca, aber du musst diese Typen
jetzt
halten.
Jetzt mal ganz kurz. Niemand von uns hat das Recht, zu sagen, dass ein Messi schlecht ist.
Er spielt auch nicht
oder
schlecht.
Schlecht
also,
spielt.
Er spielt im Vergleich
natürlich
zu vorher
im Vergleich,
schlechter.
Aber so, er kommt von 20 Jahre lang Barcelona nach Paris, wo er in einem Hotel lebt und ey, gib dem Jungen mal ein bisschen. Und er hat in einigen Spielen schon gezeigt, was er...
Ja,
was
aber
er
auf der Gegenseite, Romario, es wird ja halt immer der Vergleich gezogen. Hast du einen Cristiano Ronaldo, der irgendwie in der besten Liga der Welt noch 16, 17 Saisontore hat?
18, glaube ich, ne?
Mittlerweile.
Ja, aber er hat auch schon mal da gespielt. Er kennt das.
Ja, Land. Aber du erwartest von einem Messi halt mehr. Ich kann es schon verstehen.
Natürlich,
Kritik
ich kann es auch verstehen. Aber Leute, jeder andere Spieler kriegt auch eine gewisse Anlaufzeit und Anlaufphase. Natürlich kommen die von ganz, ganz oben.
Das Gute ist halt, dass du mit Kylian Mbappé Stand jetzt den wahrscheinlich besten Spieler der Welt hast, der rein vom Talent her der Beste ist.
Ja, und das,
der
was
das
er auch
abruft,
liefert. Ja.
Dazu können wir auch, glaube ich, beim Sportstudio irgendwann kommen. Mhm. Benzema hat wahrscheinlich die geilere Storyline für einen Ballon d'Or einfach, wegen den Erfolgen gerade.
Ja.
Aber Mbappé, 40 Torbeteiligungen in dieser Saison, 24 Tore, 16 Assists.
In der Liga oder allgemein?
In der Liga, nur in der Liga.
Genau, und sie haben
in 32 Spielen.
Sie haben 79 Toren.
Ja. Er hat in der Champions League 8 Spiele, 6 Tore, 6 Assists. Also das ist, weiß nicht, Coupe de France, 3 Spiele, 5 Tore, 1 Assist. Egal, was du dir anguckst, der Typ nimmt gerade alles auseinander.
Genau, und deswegen nochmal ganz kurz, ich habe noch eine Sache vorab, bevor ich diese Frage stelle, weil wir gerade beim Mbappé-Thema sind. Vorab, Pochettino vor dem Aus bei Paris. Und jetzt ist die Frage, wer ist der geeignete Nachfolger für Pochettino?
Ja, also
wir haben drei Kandidaten eigentlich, wo man jetzt Namen gehört hat. Man hat Zinedine Zidane, dann der Favorit auf die Nachfolge ist Conte von Tottenham.
Ja.
Und wer tatsächlich auch ins Spiel gebracht wurde, ist Joachim Löw.
Okay. Also Löw wäre wahrscheinlich ein krasser Schritt für ihn persönlich.
Würde aber, ich glaube, ich kann ihn gar nicht so
einschätzen. Also guck mal, ganz ehrlich, für die Leute, die Perception haben oder den Eindruck haben, dass ein Joachim Löw woanders nicht trainieren könnte, der hat Fußball die letzten Jahre nicht geguckt. Ist klar, dass er ein bisschen versteift war gegen Ende, dass er auf einige Spieler bestanden hat und auf einige wirklich vehement verzichtet hat, wo er gesagt hat, die kommen nicht mehr rein, Punkt.
Ja.
Ist klar, dass das so negative Folgen hatte, aber der Typ hat, wie lang war er? 14, 15 Jahre oder so? Ja, hat er komplett den Weltfußball, nicht Europa, den Weltfußball dominiert. Und er hat immer einen Weg gefunden, aktuell zu sein. Genau. Und er macht das ja nicht alleine. Und er hat immer einen Trainerstab, so, weißt
genau.
du?
Genau, und apropos Trainerstab und alles drumherum, Sportdirektor ist ja Leonardo Jardim bei PSG, soll auch ersetzt werden von einem Arsene Wenger eventuell.
Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht, ob das die richtige Lösung also, wäre. Wäre interessant.
Wechsel, also allgemein da ein Wechsel, so ein Tapetenwechsel, finde ich gut.
Ja.
Ich finde, er hat ausgedient. Da muss ein neuer hin. Ich weiß nicht, ob es Arsene Wenger ist.
Ich weiß es auch nicht.
Aber deswegen die Trainerfrage, um da nochmal drauf einzugehen, Conte, finde ich blöd. Ja, bin ich ehrlich, ich bin dagegen, dass ein Trainer ständig von einem Zug auf den nächsten
jumpt. Ich fand's auch unsympathisch.
Genau, er hat irgendwie so eine Sonderklausel und so ein Kram, dass er seinen Vertrag jetzt nochmal irgendwie,
aufholen kann, ne?
Ja,
also,
genau.
Er wechseln kann. Hat er sich gesichert mit einer Klausel.
Ja, so, wo ich mir sage, okay, ist cool, aber dann hast du es von Anfang an nicht ernst gemeint.
Jeder ist auch schade Tottenham. Für Tottenham, so, das... Ja. Ich finde, das gehört sich nicht.
Bau
dir doch was auf. Ich weiß, am Ende des Tages hätte er jetzt mit Tottenham um irgendwie Platz 3, Platz 2 mitgespielt, dann wäre er der Letzte, der gesagt hätte, ja, ich gehe
so,
zu
So, jetzt hat er gesehen, ein bisschen underachieved, ja, was mache ich? Oh, Paris, wo da, natürlich A, Gehalt.
Ja, er wäre der bestbezahlteste Trainer der
B, Welt. B, wahrscheinlich eine der geilsten Cities, wo du leben kannst, wenn du rich bist.
Ja, wenn du rich bist, ja.
Und dann hast du halt noch die Tatsache, dass du, ja, die krankesten Stürmer da vorne drin stehen hast, ist natürlich ein gewisser Anreiz da. Nur für mich, ich finde es uncool. Und dann weiß ich nicht, ob ich für ihn rooten soll oder nicht, wenn er da ist.
Also
weißt
ich finde am sympathischsten tatsächlich Zidane.
So, das habe ich halt offen gelassen.
Ich glaube auch, dass Zidane diese großen Namen, so Neymar, so ein Messi, dass da ein gewisser Respekt dann an der Trainerseite ist, weil das ist ein Trainer, der dreimal in Folge die Champions League gewonnen hat.
Ja.
Und der einfach auch als Spieler einer der besten aller Zeiten war.
Zinedine Zidane ist für mich der Trainer, wo du sagst, du kommst rein in diesen Locker-Room, du siehst den Typen und du hinterfragst nichts, was er gemacht hat. Weil A, er hat fußballerisch als Profi alles gerissen,
ja.
Wo du sagst, er ist Minimum ein wahrscheinlich Top-5-Player all-time, so. Wo du sagst, ey, ich habe mir seine Spiele angeguckt, ich wollte sein wie er. Plus, er hatte immer diese Alpha-Mentalität. Es war nicht nur so ein Mitläufer-Typ, der Erfolge hat, sondern er war immer das Alpha-Tier. Und dann kommt er als Trainer und zerberstet alles. Und du denkst dir, okay, wenn ein Kylian Mbappé sein ganzes Leben lang als Cristiano Ronaldo-Fan aufgewachsen ist, der seinerzeit bei Real Madrid gespielt hat, dann hat Mbappé Sympathien für Real Madrid.
Yes.
Und dann holst du dir einen Ex-Spieler von Real Madrid und Ex-Trainer von Real Madrid, ja. Um ihm zu signalisieren, Junge, ich weiß, wie das läuft. Ich zeig's dir hier, bleib hier. Weißt du, das ist ein geiles Zeichen.
Ich glaube, mit Zidane könntest du einen Mbappé
so,
auch dann
weil
haben.
Sonst verschwendest du, wenn du Zidane nicht holst, du verschwendest die besten Jahre von Kylian Mbappé bei Paris. Das hast du zwei Saisons jetzt schon gemacht. Das willst du nicht nochmal machen.
Ja.
Und wenn du so einen Trainer nicht holst, setzt du für niemanden in der Mannschaft ein Zeichen. Du sagst nicht, wir holen das Beste vom Besten. Die Creme de la Creme. Weil das hast du mit Mbappé gemacht, das hast du mit Neymar gemacht, das hast du mit Messi gemacht. Jetzt brauchst du einen verdammten Trainer, damit das funktioniert.
Genau. Das wäre dann auch die Frage, die beantwortet wurde, die ich als letzte stellen wollte. Und zwar, was muss Paris ändern, um größeren Erfolg zu haben oder um einen Mbappé-Abgang zu verhindern, schrägstrich zu kompensieren. Und ich glaube, das wäre dann auch die Antwort
gewesen. Kompensieren geht nicht.
Nee,
wenn er weg ist, ist er weg. Du kriegst nie wieder so einen Spieler in deinem Leben.
Ja, das stimmt. Würde ich auch sagen. Aber eigentlich wäre das die einzige Lösung, einen Zinedine Zidane an die Seite zu stellen, um Mbappé zu halten.
So, und Franzose, die Connection passt. Zidane würde gerne nach Paris gehen, glaube ich.
Hat er, glaube ich, schon mal gesagt.
Dann, wenn du einen Pogba holst, sein Teammate aus der Nationalmannschaft. Verstehst du? Also,
das wäre wild.
Ich glaube, da funktioniert ein bisschen was so hinter den Kulissen.
Ja.
Hoffen wir es.
Kommen wir zu meiner Rubrik. Täglich grüßt das Murmeltier.
Vielleicht Murmeltier, weil Kurzzeiten, wir, ja, sind bei weil 55 weil wir schon.
Sehr, sehr lange heute sabbeln. Weil aber auch einfach so viel Geiles passiert ist. Romarios Gerüchteküche.
Jawohl.
Ja, und ich belasse es mal bei den ersten drei, nee, ich sag alle, aber ganz kurz und knapp, angeblich Dybala zu Inter Mailand so gut wie in trockenen Tüchern, ist aber noch ein Gerücht, weil es wurde erstens immer noch dementiert und zweitens habe ich gestern einen Wahnsinnsartikel gelesen in der Sportbild und zwar soll es ein Angebot vom BVB für Dybala geben, was ja, gemacht wurde, weil damals, bevor er zu Juve gewechselt ist, war auch Dortmund an ihm dran und jetzt sind sie wieder an ihm dran. Und wenn das passieren würde, ich sehe es nicht so als realistisch, aber wenn das passieren würde, dann würde ich sagen, jo, die Transferabteilung oder Herr Watzke persönlich hat unseren Podcast gehört und gesagt, ja, stimmt, habt ihr eigentlich recht. Wir müssen mal jetzt ordentlich reinhauen.
Für Dortmund wäre es ein Megatransfer, für Inter, finde ich, ist Quatsch. Also ständig Transfers innerhalb Italien zu machen und nicht mal nach außen die Fühler zu strecken.
Ich finde es auch schwach. Ein bisschen langweilig, dieses innerhalb der Liga nur.
Finde ich auch.
Weil Italien, die italienische Liga gerade so jetzt stark geworden ist, eigentlich die letzten ein, zwei Jahre.
Ja, für Italien oder Erfolg in Italien reicht das allemal, weil du holst die besten Spieler im Land selbst so mäßig. Ja. Aber du musst auch ein bisschen international einkaufen gehen, weil du siehst auch, internationaler Erfolg ist aktuell nicht gegeben.
Eben. Ansonsten interessantes Gerücht und das wäre auch ein Bombentransfer. Eines der größten gehandelten Talente hatten wir vorhin schon. Ich habe ihn rausgelassen. Tchouaméni. Und ja, da ist der FC Liverpool stark interessiert.
Passt gut. Einkaufen, weiter geht's.
Perfekt. Jetzt vielleicht für dich interessant. Darwin Núñez soll sich zwischen Newcastle und Manchester United entscheiden. Und wir reden da von, ja, 60, 55 Millionen aufwärts Ablöse. Wir wissen, dass Manu definitiv das Geld hat und Newcastle definitiv auch mittlerweile. Was macht das mit dir als Manu-Fan?
Euphorie, Glücksgefühle. Ne, also ganz ehrlich, wir brauchen Stürmer. Darwin Núñez, mitunter der Beste, der verfügbar ist oder verfügbar sein sollte.
So Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich
überragend.
Starker Transfer.
Gibt es gar nichts zu diskutieren. Die Spiele, die man sich von ihm angeschaut hat, jedes Mal war er der Spieler.
Ja, ich finde es auch als Benfica-Fan, würde mich freuen, wenn er zu Manchester United geht. Newcastle, auch ein spannendes Projekt. Ich glaube aber, dass das Drumherum ihn nicht unbedingt besser machen würde. Erstmal noch nicht. Das würde zu lange dauern.
Ja.
Bei Manu kommst du in ein Team, in einen Verein, der einfach ja Erfolg lebt oder leben will. Genau. Und dann haben wir das letzte Gerücht für meine Gerüchteküche am heutigen Tage. Und zwar Marcos Alonso zum FC Barcelona. Soll auch ganz gut sein. Also was die Wahrheit betrifft. Also.
Aber ist es der Spieler, Digga?
Also ich habe gehört, viele sind unzufrieden mit Jordi Alba. Irgendwie.
Ja, was verständlich
ist. Marcos Alonso hatten wir beim letzten Mal, ist ja ein wirklich guter Spieler, also und ein konstanter Spieler.
Aber so ultra unorthodox.
Ja, das stimmt.
Oder extrem orthodox zum ursprünglichen Fußball. So ist das.
Ja, aber ich weiß nicht, ich denke mal schon, da steckt eine Idee hinter. Oder auch ein gewisses Statement vielleicht indirekt. Ja, das so abschließend. Das waren so meine Gerüchte-Highlights von Romarios Gerüchteküche diese Woche. Und kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir uns die Highlights der kommenden Woche angucken. Und zwar zur wunderschönen Geschichtsstunde wird Ihnen präsentiert von Bekir.
Jawohl, und es geht um das teuerste Trikot der Welt.
Huiuiui.
Okay. Kommt dir da irgendein spezielles Trikot in den Kopf oder was wäre so ein Kriterium?
Kriterium wäre wahrscheinlich, dass es ein Spieler, ein sehr bekannter oder erfolgreicher Spieler getragen hat. Oder meinst du, ist es ein Trikot, was einfach nur von der Optik her das teuerste war, ohne dass es hier jetzt jemand getragen hat?
Nee, es hat schon jemand getragen.
Okay.
Ja. Ja, boah, ein solider Spieler.
Wahrscheinlich JJ Okocha.
Nee, tatsächlich aus der Kreisklasse A in Hamburg. Nein, Spaß. Nee, es geht um das Trikot von Diego Armando Maradona.
Gut, war ja klar, dass es irgendeine Legende sein muss eigentlich.
Ja, aber was für eine Legende, ne? Nee, Maradona ist, glaube ich, jedem ein Begriff.
Ja.
Und zwar geht es um das Trikot der WM 86, wo er das Hand Gottes gemacht hat.
Das Hand Gottes gemacht hat.
Und, ja, Hand Gottes als Name, muss ich ja so sagen. Und das Tor des Jahrhunderts. Kennst du das noch?
Ja, sein Solo, was Messi ja nachgemacht hat.
Genau, und das wurde aktuell nämlich versteigert. Das heißt, es ist gar nicht so eine Geschichtsstunde in die Vergangenheit, aber den Vergangenheitspart habe ich auch drin. Es wurde versteigert für 8,48 Millionen Euro.
Schnäppchen.
Und zwar durch den Engländer verkauft Steve Hodge, Spieler gewesen, ne? Nach dem Spiel getauscht, bla bla bla. Ich glaube, die Familie Maradonas sagt, dass sie das Trikot noch hätten.
Ja.
Er sagt, ey, ich habe einen Trikottausch gemacht, das ist das Trikot. So, weißt du, aber die Familie macht so auf den. Na egal, die Story dahinter ist folgendes. Das Trikot, ich drehe es mal für dich um.
Ja.
Es sieht anders aus als die normalen Trikots. Sowohl das Wappen ist anders, als auch die Position der einzelnen Sachen, als auch die Trikotnummern.
Hatte Maradona ein eigenes
Extra-Trikot? Nein. Die gesamte Mannschaft war anders. Die Trikots der gesamten argentinischen Mannschaft waren anders. Und das lag tatsächlich daran, dass, ich lese dir gleich vor, dass die Spieler die Trikots, die Auswärts- oder die Alternativtrikots,
ja,
bemängelt haben.
Ah.
Okay?
Mhm.
Da mussten sie was einfallen lassen. Aber ich lese mal vor, okay? So. Auf Zeit zu spielen, das war Carlos Bilardo in Fleisch und Blut übergegangen, seitdem er einzige Mittelfeldspieler mit Estudiantes de la Plata dreimal den berüchtigten Antifußball quasi spielen lassen hat.
Ja.
Dreimal in Folge die Copa Libertadores gegen Ende der 60er Jahre zu gewinnen. Okay? Die Estudiantes hatten selbst ehemalige Schiedsrichter ins Training geholt, um zu perfektionieren, gerade noch so an der Grenze des Erlaubten zu spielen und so weiter und so fort. Die haben so extrem unattraktiven Fußball scheinbar gespielt.
Mhm.
Naja, der Typ wurde dann irgendwann der argentinische Nationaltrainer, der mit zur WM gehen durfte. Deswegen war denen auch jedes Mittel recht. Okay, okay. Das ist die Story. So.
Alles klar.
Die ganze Mentalität mit Hand Gottes und so weiter, die ist wahrscheinlich in jeden übergegangen. So. Die Argentinier mussten das Viertelfinale gegen England wohl oder übel in alternativen Trikots bestreiten. Im Fall der Südamerikaner waren das die dunkelblauen. Okay?
Mhm.
Die Heimtrikots sind ja weiß und babyblau, himmelsblau. Ja. Die Heimtrikots sind ja weiß und babyblau.
Ja.
Und die Engländer sind halt komplett in weiß und deswegen, damit das klar ist, hat man gesagt, dunkelblaue Trikots. In dunkelblau waren die Argentinier bereits im Achtelfinale gegen Uruguay aber schon aufgelaufen. Und in der Baumwollkluft, so nennen die das, in der mexikanischen Mittagssonne, damals die WM in Mexiko, mächtig ins Schwitzen geraten. Im Gegensatz zu den luftigeren Heimtrikots wurden die Alternativen richtig schwer, wenn sie den vielen Schweiß aufsogen. Okay, und die Spieler beklagten sich und meinten, ey, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie andere Trikots, das geht so nicht.
Mit Gewicht haben die gespielt.
So, kurz vor dem Viertelfinale schickte Bilardo, der Trainer, also mehrere Mitarbeiter los, in die Stadt von Mexiko-Stadt, um nach
sie
möglich...
Haben so auf Türkei-Urlaub kurz ja. Bazar gekauft.
Das ist so lustig. So, er schickte halt Mitarbeiter los, um nach möglichst leichten dunkelblauen Trikotsätzen des Ausrüsters Le Coq Sportif abzusuchen und schließlich ein paar Exemplare zur Auswahl gestellt zu bekommen. Ausgerechnet Maradona selbst hat gesagt, das sollen die Trikots sein, so weißt du, unter denen, die sie zur Auswahl hatten. Und er soll gesagt haben, darin schlagen wir die Engländer. Das Problem bei diesem Trikotsatz, Romario, war allerdings, dass auf der Brust die Wappen und auf dem Rücken die Nummern fehlten. Das heißt, das mussten sie auch nochmal freestylen. Die haben einfach nur leere Trikots in Blau gefunden, die waren auch so gestreift. So. Was musste man jetzt machen? Jetzt musste man einen einigermaßen passenden Flock heranschaffen. Also das auch nochmal besorgen. Die finale Version der Trikots, in denen Argentinien eines der berühmtesten Spiele der WM-Geschichte bestritt, bestand letzten Endes aus leicht gestreiften dunkelblauen Hemden, in denen die Albiceleste nie wieder auflief. Mhm. Das war eine einmalige Sache.
Ja.
Und nicht im weißen, sondern halt in silber glitzernden Rückennummern, die man aus dem American Football Shop kennt.
Krank.
Mit denen haben sie das Ding beflockt. Und in crazy. Dem Trikot ist das Hand Gottes und das Tor des Jahrhunderts entstanden.
Und das teuerste Trikot der Welt.
Genau, das wurde
ein,
jetzt neulich.
Ein dieses Trikot.
Genau. Nein, nicht nur eins, das Trikot von Maradona.
Ja, ja, genau. Aber eines dieser
Freestyle-Bazaar-Trikots. Ja, Bazaar-Trikots. Und ey, ich weiß nicht, guck dir mal nochmal Bilder davon an. Du siehst einfach nur so, wie das Lecoq Sportif-Logo irgendwie so komisch reinhängt. Und das Argentinien-Wappen ist ein anderes als die eigentlichen Trikotwappen. Da fehlen unten so Sternchen und sonst was. Richtig komisch. Und einfach auf so einer Bühne.
Not macht erfinderisch.
Genau, das war es von der Geschichtsstunde. Ich fand, fresh. das war
so, ja, war lustig. Story. Also, hätte ich gar nicht. Crazy. Es gibt so witzige Sachen.
Vergleich mal später nochmal Bilder. Guckt euch mal die Trikotnummern an. Das sieht wirklich aus wie von der NFL.
Kommen wir aber langsam zum Ende. Die Jungs werden uns dankbar sein.
Ja, schaffen wir es in zwei Minuten.
Ja, kriegen wir einen Highlight der kommenden Woche. Was steht in der nächsten Woche denn so an? In der nächsten Woche haben wir nur noch Ligen erstmal. Premier League ist spannend weiterhin. Und ja, da geht es dann einmal für Liverpool gegen Tottenham zu Hause. Ein sehr spannendes und wichtiges Spiel, was Liverpool gewinnen muss, um noch im Titelrennen zu sein. Weil auf der anderen Seite Man City zu Hause gegen Newcastle ran muss.
Was auch nicht so einfach.
Auch wieder ein potenzieller Stolperstein sein könnte. Plus nach diesem herben Rückschlag in der Champions League. Mal schauen, wie die Reaktion ist. Und genau, ansonsten weiteres Highlight-Spiel für mich war noch Chelsea gegen Wolverhampton. Wolverhampton kann es noch schaffen in die europäischen Plätze. Deswegen könnte das ein gutes Spiel werden.
Genau. Spanien.
Spanien haben wir das Madrid-Derby, was aber so seinen Geschmack oder seine Euphorie so ein bisschen verliert, dadurch, dass Real ja schon Meister ist. Aber trotzdem immer ein geiles Spiel. Und Betis gegen Barcelona finde ich auch ein spannendes Spiel. Nach der Saison, die Betis gespielt hat bis jetzt, wird es definitiv auch spannend sein. In Portugal, wo die Spannung auch schon eigentlich raus ist, weil da von den Platzierungen auch nicht mehr viel passieren kann, aber das Derby, Benfica gegen Porto.
Ich glaube, so ein Derby muss ich in meinem Leben auch nochmal mitnehmen.
Ich habe es schon gesehen gehabt. Ich glaube, 2017 war das. Da war ich im Stadion, Benfica gegen Porto geguckt. War richtig krank, die Stimmung. Und das wird ein krankes Spiel werden. Ich glaube, Porto braucht noch einen Punkt, um wirklich dann den Titel festzumachen. Also ich hoffe, dass Benfica das nicht zulässt zu Hause. Und ansonsten finde ich, Highlights der Woche noch, ist die zweite Bundesliga. Und zwar Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt. Darmstadt muss gewinnen, um aufzusteigen, ja, also nicht nächsten Spieltag, aber um weiter oben dran zu bleiben für den Aufstieg. Und Düsseldorf hat, glaube ich, die letzten 9 oder 10 Spiele alle gewonnen. Also sie haben die beste Serie, glaube ich, mit einer der besten Serien zurzeit in den europäischen Ligen.
Ja, also ich denke sowieso aktuell die zweite Bundesliga, egal was du dir anschaust, ist gerade ein Highlight.
Ja,
Hamburg hat noch 2 Nordderbys jetzt gegen Hannover und Rostock.
Richtig.
Müssen beide gewinnen, müssen hoffen, dass Bremen parallel patzt und oder Darmstadt.
Genau.
Pauli muss auch nochmal alles rausholen.
Genau, also Pauli wäre das zweite Spiel, was jetzt noch ein Highlight ist.
Sehr interessant, was da
bei Schalke, auf Schalke in Gelsenkirchen. Wird auch ein spannendes Spiel werden, wichtiges Spiel. Also ich denke, dass das Ganze am letzten Spieltag entschieden wird, wer dann wirklich in die erste Bundesliga aufsteigt.
Genau, da ist halt noch keiner raus, noch keiner richtig weiter. Schalke hat die besten Chancen.
Aber sie gewinnen, ja.
Ich glaube, das könnte man sogar vielleicht für den nächsten Podcast richtig thematisieren. Nach einer Woche, so kurz vorm letzten Spieltag, knüpfen wir uns das nochmal vor. Ich würde sagen, Romario, das war mal wieder eine etwas längere,
sensationelle, aber geile
Folge auf jeden Fall.
Ja,
ja, genau.
Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Steak & Lobster, YouTube bitte.
Gerne Bewertungen da lassen bei Spotify, Leute, falls euch das gefallen hat. Das hilft uns weiterzumachen, das pusht den Algorithmus und so weiter und so fort.
Genau.
Und deswegen, ich würde sagen, Romario, vielen Dank wie immer.
Vielen Dank für deine Zeit.
Das war's von Steak & Lobster.
Das Beste vom Besten.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.
Haut rein, Jungs.